Die Lesung für die heutige Predigt kommt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 18 bis Kapitel 2, Vers 5. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott auch erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir.
Himmlischer Vater, wir preisen dich für dein Wort. Wir bitten nicht, dass es nun der Grund wird, auf dem wir unser Leben bauen. Wir bitten nicht, dass du uns durch dein Wort so veränderst, wie es dir gefällt. In Jesu Namen. Amen. Wie sieht ein gelungenes Leben aus? Dieser Frage müssen wir alle uns irgendwann stellen, wenn wir nicht wie Forrest Gump charmant naiv durchs Leben tapsen möchten. Natürlich hat Forrest Gump am Ende Erfolg mit seinen Apple-Aktien, aber wir wissen auch, dass das ein Märchen ist. Und wir wissen, dass wir mehr tun müssen als Forrest Gump für ein gelungenes Leben. Die Suche nach einem gelungenen Leben ist letztlich die Suche nach Weisheit. Ein gelungenes Leben ist ein weises Leben. Doch um weise zu leben, muss ich erst wissen, was eine weise Entscheidung eigentlich weise macht. Wer bestimmt darüber? Bin ich es? Oder die Gesellschaft? Oder was ist überhaupt wichtig für ein gelungenes Leben? Was wir daran sehen, ist, dass man für ein weises Leben letztlich verstehen muss, wie die Welt eigentlich funktioniert, wie sie zusammenhängt, was sie zusammenhält. Um wirklich sicher zu sein, dass man weise lebt, müsste man einen Blick hinter die Kulissen dieser Welt werfen können. Denn nur dort offenbaren sich uns die wirklich wichtigen Zusammenhänge dieser Welt. Nur dort erkennen wir, was die Welt zusammenhält, was im Leben zählt und damit auch, was ein gelungenes Leben ausmacht. Ein solcher Blick wäre von unschätzbarem Wert. Unser erster Punkt heißt also der Blick hinter die Kulissen. Ich glaube, das ist der zweite schon. Genau. Auch in unserem Bibeltext heute geht es um das Thema Weisheit und den Blick hinter die Kulissen. In Korinth damals sind die Menschen geradezu besessen von diesem Blick. Entsprechend ist Korinth ein Jahrmarkt der Weisheiten. Bekannte Redner schwingen dort beeindruckende Reden über ihren Blick hinter die Kulissen. Ein reiches Angebot an Rednern überflutet Korinth geradezu mit ihren Philosophien, worum es im Leben geht. Das Problem damit ist natürlich, dass man am Ende auch nicht schlauer ist als am Anfang. Woher soll man wissen, welche von diesen vielen Weisheiten eigentlich stimmt? Statt der ersehnten Klarheit tappen die Korinther im Dunkeln, weil die Redner nicht den Blick hinter die Kulissen schenken können, den sie sich wünschen. Denn menschliche Weisheit kann diesen Blick nicht schenken. Das ist unser nächster Punkt. Auch der Apostel Paulus hat keine hohe Meinung von menschlicher Weisheit, wenn wir hier die ersten zwei Verse aus unserem Predigtext lesen. In Vers 18 und 19 schreibt er, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Paulus zitiert hier aus dem Propheten Jesaja im Alten Testament als prophetischer Sprachrohr Gottes und offenbart hier einen Blick von Gott selbst hinter die Kulissen der Welt. Er kündigt Gottes Plan an und der lautet hier, die Weisheit der Weisen zunichte machen. Gott selbst scheint ein echtes Problem mit menschlicher Weisheit zu haben. Warum, das müssen wir uns gleich noch genauer anschauen. Und Gott hat sich deshalb sogar dem Ziel verschrieben, die Erkenntnis der sogenannten Weisen so grundlegend auf den Kopf zu stellen, dass sie ihre Weisheit vergessen können. Und nicht nur das, sondern umgekehrt wird der wirkliche Blick hinter die Kulissen, den der Prophet ankündigt, für die Weisen keinen Sinn machen. Die Weisen werden ihn nicht verstehen. Er wird wie Torheit aussehen. Er passt einfach nicht in ihre menschlichen Konzepte. Das ist unser nächster Punkt. Der Blick hinter die Kulissen macht keinen Sinn. Der Blick, den Paulus im Sinn hat, ist das Wort vom Kreuz. Denn mit dem Zitat in Vers 19 begründet Paulus ja das, was er davor in Vers 18 über das Wort vom Kreuz gesagt hat. Die Bezeichnung Wort vom Kreuz steht für die ungewöhnliche Botschaft von Jesus Christus, das ist uns wahrscheinlich allen bewusst. Im Alten Testament hat Gott ihn verheißen als seinen auserwählten König, der in seinem Auftrag, in Gottes Auftrag über die gesamte Schöpfung regieren wird. Ein König über die ganze Welt. Doch das Wort vom Kreuz besagt, dass Jesus Christus die Welt nicht etwa in einem Triumphzug erobert, sondern dass er stattdessen etwas Undenkbares vollbringt, etwas Törichtes und etwas, das kein Herrscher dieser Welt, der halbwegs bei Sinnen ist, jemals tun würde, kein Weiser sich ausdenken würde. Die Idee, dass Gottes auserwählter König den schlimmsten und schändlichsten Tod erleiden wird, den sich die Menschen vorstellen können, und das auch noch freiwillig, das ist keine Weisheit. Das ist Schwachsinn. Das ist Torheit für die, die verloren gehen. Der Tod am Kreuz ist eine so furchtbare Qual, dass gesittete Römer nie davon reden würden. Es gehört sich nicht. Und wisst ihr was, selbst Paulus gebraucht die Begriffe Kreuz oder gekreuzigt nur ganz selten. Auch wenn der Tod von Jesus ganz zentral für sein Denken ist. Und doch tut er es hier. Er konfrontiert die Christen in Korinth mit diesem unsäglichen Wort vom Kreuz. Er sieht keine andere Möglichkeit, weil die Korinther Christen Gefahr laufen, dass sie diese Botschaft von Jesus Christus durch die Linse menschlicher Weisheit betrachten. Eine sehr gute Weisheit ohne Zweifel, deshalb folgen sie ihr nach, aber eben auch nicht mehr als eine Weisheit. Paulus will, dass sie erkennen, wie unsinnig, wie töricht diese Botschaft in den Ohren der großen Denker und Intellektuellen dieser Welt klingt. Die langen sich an den Kopf, wenn sie sowas hören, sagt Paulus. Es ist Torheit. Und deshalb fragt Paulus in Vers 20 hier auch provozierend, wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Offensichtlich nicht in der Korinther Gemeinde. Ist auch ein kleiner Seitenhieb. Und weiter sagt er, hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Weltliche und göttliche Weisheit stehen sich hier unversöhnlich gegenüber. Und Paulus sagt, die menschliche Weisheit hat versagt. Denn kein noch so kluger Mensch kann hinter die Kulissen blicken, kann sozusagen in das Wohnzimmer Gottes blicken. Es geht nicht. Kurze Veranschaulichung. Wisst ihr, was hier in meiner Tasche ist? Was ist hier in meiner Tasche? Handy? Nee? Das habe ich vorher ausgepackt. Wie bitte? Ja, das war schön. Ne? Nee, es ist mein Autoschlüssel, also Keycard. Wer konnte es wissen, wenn ich es euch nicht offenbare? Wisst ihr es nicht? Natürlich hättet ihr jetzt nach vorne stürmen können und mich auf den Boden ringen können und mir das Ding aus der Tasche ziehen können. Aber mit Gott geht das nicht. Genauso ist es mit dem Blick hinter die Kulissen. Nur Gott kann ihn schenken, so wie ich euch gezeigt habe. Was hier drin ist, kann nur Gott diesen Blick schenken. Und deshalb muss menschliche Weisheit an dieser wichtigsten aller Fragen, die für ein gelungenes Leben essentiell ist, kraftlos in Spekulation versinken. Es ist sinnlos. Die göttliche Weisheit dagegen, die wird am Kreuz sichtbar. Paulus sagt, der gekreuzigte Christus erlaubt den ersehnten Blick hinter die Kulissen dieser Welt. Und das Wort vom Kreuz verkündigt Gottes Weisheit. Wer also wissen will, wie Gott denkt, wie Gott handelt, wie Gott ist, der findet die Antwort am Kreuz. Wer wissen will, wie ein gelungenes Leben aussieht, der muss nicht seinen Rentenbescheid anschauen, der muss auch nicht in die Karibik, der muss nicht in einer Beziehung suchen oder in einer Familie oder in einer Karriere, sondern der muss ans Kreuz schauen. Gott setzt auch den gleichzeitigen Spekulationen über ihn ein Ende. Ob es ihn denn gibt und wenn ja, wie viele, dass wir darüber grübeln, wie Gott denn nun ist, eine Person oder eine Kraft oder ein unbestimmtes Etwas. Stattdessen fordert er was? Vers 21, dass wir die Verkündigung des Kreuzes glauben. Schluss mit dem Grübeln, sagt Gott. Jetzt ist es Zeit, dass ihr mir glaubt, wenn ich rede. Das verlangt Gott hier. Doch diese Aufforderung polarisiert natürlich. Jeder muss sich zwischen menschlicher Spekulation und göttlicher Weisheit entscheiden, sagt Paulus. Und das sehen wir auch in Vers 23 und 24. Dort sehen wir, dass für die Griechen in Korinth die Idee vom gekreuzigten Weltherrscher Jesus völliger Unsinn ist. Und für die Juden damals, die sich ihren König am Kreuz genauso wenig vorstellen können, ist es ein absolutes Ärgernis. Und es kann sein, dass es heute sogar diesen Saal polarisiert. Und wisst ihr was? Genau das soll die Verkündigung von Paulus, die Verkündigung vom Wort, vom Kreuz erreichen. Sie wird polarisieren, lesen wir hier, zwischen denen, die das Wort vom Kreuz glauben und damit errettet werden. Und denen, die es ablehnen und damit auch die Beziehung zu Gott ablehnen und deshalb verloren gehen. Zwei Möglichkeiten. Das Wort vom Kreuz polarisiert. Vielleicht schluckst du, wenn du das hörst. Und ich schlucke auch. Und ich hoffe und bete, dass du durch den Glauben an dieses Wort vom Kreuz zur Gruppe der Geretteten gehörst. Hier ist deine Chance, dass du dich auf Gottes Weisheit einlässt und im Wort vom Kreuz die Kraft Gottes erkennst und spürst. Denn das Wort vom Kreuz hat Kraft von Gott, um Menschen zu retten. Das ist mein nächster Punkt. Liebe Freunde, wir müssen vorbereitet sein für den Tag, an dem wir sterben. An diesem Tag wird sich offenbaren, ob wir ein gelungenes Leben gelebt haben. Davor warnt Paulus. Denn am Tag, an dem wir sterben, müssen wir vor Gott Rechenschaft ablegen. Und dann findet eine endgültige Trennung statt zwischen denen, die verloren gehen, und denen, die gerettet werden. Wenn man sich umhört, wie man ewiges Leben hat, dann gibt es natürlich viele Vorstellungen. Ich weiß nicht, welche Gedanken ihr euch in der Vergangenheit gemacht habt oder welche ihr von anderen gehört habt. Hier sind erstmal vier, die ich vorschlagen möchte. Der erste ist, alle werden ewiges Leben haben. Sehr populär. Das ist natürlich eine problematische Ansicht, wenn ich mir die Hitlers und die Stalins dieser Welt anschaue. Werden die auch ewiges Leben haben? Ist doch nicht gerecht. Vielleicht sind es also deshalb nur die, die besonders viel Gutes getan haben. Aber wie steht es dann mit ganz normalen Menschen, wie dir und mir? Also vielleicht eine Variante, auch sehr populär. Wer mehr Gutes als Böses getan hat, der hat ewiges Leben. Aber kann man besonders böse Taten wirklich durch besonders gute Taten ausgleichen? Sollten wir nicht sowieso nur Gutes tun? Und die vierte Alternative, es gibt sowieso keinen Gott, deshalb wird auch niemand gerettet. Und dann ist menschliche Weisheit die einzige Antwort. Es gibt natürlich auch viele andere Positionen, doch wirklich Bescheid wissen können wir nur durch einen Blick hinter die Kulissen. Und den schenkt Gott uns durch das Wort vom Kreuz. Wie also findet die Rettung durch das Kreuz statt? Sie beginnt mit Gott, der unsere Lage erkennt, der unsere Verlorenheit fern von ihm erkennt und der weiß, dass wir fern von ihm Dinge getan haben und gesagt haben und gedacht haben, die seine gerechte Strafe fordern. Von Natur aus sind wir alle verloren und ohne Hoffnung. Doch Gott lässt uns nicht im Stich. In seiner Weisheit kennt er den Ausweg. Und in seiner großen Liebe schickt er deshalb Jesus Christus. Doch nicht, damit er im Triumphzug all unserer Ungerechtigkeit ein Ende macht und uns auch damit, sondern er schickt Jesus, um Gerechtigkeit wiederherzustellen und uns gleichzeitig noch zu retten. Und die einzige Möglichkeit, wie er beides vereinen kann, Gerechtigkeit und Errettung, ist, dass er die Strafe für uns auf sich nimmt. Die Strafe, die unsere Schuld verdient. Könnt ihr euch einen Gott vorstellen, der seinen Sohn Jesus, den er über alles liebt, in diese Welt sendet? Nur um stellvertretende, für schuldige Menschen am Kreuz zu sterben. Hört sich das wie Weisheit an? Sicher nicht wie menschliche. Doch am Kreuz offenbart Gott das menschlich Unvorstellbare. Dort sehen wir einen Gott, der größer, gütiger, mächtiger und weiser ist als alles, was irgendeine menschliche Weisheit sich jemals erdenken könnte. Einen Gott der unermesslichen Liebe, der das Undenkbare tut, um Menschen zu retten. Ja, Gottes Weisheit ist unerwartet, aber sie ist nicht töricht. Sondern sie ist der unseren unendlich weit überlegen und besser, als wir es uns jemals ausmalen könnten. Am Kreuz sprengt Gott unsere Vorstellungskraft. Und wer dieses Wort vom Kreuz glaubt, der spürt die Kraft Gottes darin und der ist errettet. Liebe Freunde, ein gelungenes Leben ist immer ein gerettetes Leben. Vielleicht bist du jemand, der sich noch nicht zu denen zählen würde, der das Wort vom Kreuz glaubt. Das ist erst einmal okay und du bist herzlich unter uns willkommen. Viele von uns waren einmal in derselben Situation. Ich kann mich hier im Saal umblicken und sehe viele, denen es ähnlich ging. Aber ich möchte dir dringend ans Herz legen, dass du Jesus Christus und seinen Tod nicht vorschnell als Unsinn ablehnst, sondern dass du unvoreingenommen prüfst, was für das Kreuz spricht und ob es sich auch für dich als lebensrettende Kraft erweist. Lass nichts anbrennen. Und wenn du Interesse an einem Kurs über den christlichen Glauben hast, dann sag mir unbedingt Bescheid, damit du sicher sein kannst, dass dein Leben gelingt. Und vielleicht ist es da auch interessant zu wissen, was sich denn durch das Wort vom Kreuz eigentlich in unserem Leben ändert. Was ändert sich durch das Wort vom Kreuz? Damit beschäftigt sich der zweite Teil hier ab Vers 26, wo Paulus die Christen zuerst auffordert, die in Korinth, den Blick auf ihre eigene Gemeinde zu richten. Er sagt, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Mit dem Wort Berufung drückt Paulus schon aus, dass diese Gemeinde nicht zufällig zusammengewürfelt wurde. Vielmehr hat Gott selbst sie durch das Wort vom Kreuz zum Glauben berufen. Und Gott macht keine Fehler. Und das ist mein erster Punkt. Das Wort vom Kreuz schafft also Gemeinde. Das ist der wichtige erste Punkt unter dieser Überschrift. Wie sieht diese Gemeinde aus? Das können wir hier auch lesen. Nicht sehr beeindruckend. Denn sinngemäß sagt Paulus hier in Vers 26, ganz unverblümt, Leute, macht euch nichts vor. Ihr seid jetzt nicht gerade Geistliche oder sonst welche Überflieger. Und das ist doch super, oder? Wir müssen keine Überflieger sein. Gott beruft ganz normale Menschen. Gott erwählt nicht die Klugen, die Starken und die Mächtigen, sondern Vers 27, das Törichte dieser Welt hat Gott erwählt. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt. Vers 28, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, hat Gott erwählt. Und warum? Vers 29, damit sich vor ihm kein Mensch, kein Fleisch, kein Mensch rühme. Und das ist mein zweiter Punkt. Das Wort vom Kreuz beendet alles menschliche Rühmen. Wer das Wort vom Kreuz verstanden hat und glaubt, der kommt nicht strotzend vor Selbstbewusstsein vor Gott. Wer vor Gott kommt und sagt, hey, schau mal auf mich, wie gut ich bin, wie clever und kompetent und was ich alles für dich getan habe. Wer so vor Gott kommt, der hat das Wort vom Kreuz nicht verstanden. Wer aber vor Gott kommt und sagt, schau nicht auf mich, ich kann dich nicht beeindrucken. Schau aber stattdessen auf Jesus, wie gut er ist, wie weise und wie viel er für mich getan hat. Wer so vor Gott kommt, der hat das Wort vom Kreuz verstanden. Und deshalb zitiert Paulus in Vers 31 noch einmal einen Propheten aus dem Alten Testament, den Propheten Jeremia, Kapitel 9, mit den Worten, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und das ist mein nächster Punkt. Das Wort vom Kreuz begründet den Ruhm Gottes in Jesus Christus. Ist etwas sperrig formuliert, ich weiß. Aber darin kommt zum Ausdruck, was Paulus mit diesem Zitat aus Jeremia Kapitel 9 sagen will. Wer das zu Hause nachschlägt, der wird entdecken, dass der Herr dort niemand anderes ist als Jahwe selbst, Gott selbst. Im ersten Korintherbrief hier wird aber ausschließlich Jesus Christus als Herr bezeichnet. 6-mal schon davor. Ganz nebenbei sehen wir hier also, dass Paulus in Jesus Christus Jahwe erkennt und damit Gott selbst. Und deshalb darf die Gemeinde sich seiner auch rühmen, ohne damit vom Ruhm Gottes wegzunehmen. Denn sonst würden wir ja nur einen Menschen rühmen. Wer Jesus ehrt und preist, der ehrt und preist Gott. Das ist die Botschaft hier in Vers 31. Für Selbstlob ist in der Gemeinde zwar kein Platz, dafür aber für den Lobpreis von Jesus umso mehr. Was er getan hat, ist einzigartig und verdient größten Ruhm. Er ist uns von Gott gemacht, Vers 30, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Sprich, er ist für uns alles, was wir brauchen. Alles, was wir sind, sind wir durch ihn. Und deshalb wird die Gemeinde dann gestärkt und nur so gestärkt, dass wir den Blick auf Jesus, den Gekreuzigten, halten. So wird die Gemeinde gestärkt und erbaut. Und das bezieht Paulus übrigens auch auf sich selbst. Er begreift die Gefahr für Christen, wenn etwas von Christus ablenkt. Deshalb schreibt er über seine eigene Verkündigung in Kapitel 2, Vers 2, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Das heißt nicht, dass er wirklich nichts anderes weiß. Paulus ist selbst hochgradig gelehrt, aber er kennt die Gefahr, wenn er sich darauf bezieht. Und er will die Gemeinde eben nicht durch sein Wissen und durch seine rhetorischen Fähigkeiten und Tricks beeindrucken und zum Glauben überreden. Gottes Gemeinde wird nur wachsen, indem Gottes Kraft wirkt. Und die wirkt nur in der Verkündigung vom gekreuzigten Christus. Und nirgendwo sonst. Für Paulus hat dieses Prinzip übrigens sehr schmerzhafte Konsequenzen. Und auch für uns kann es schmerzhafte Konsequenzen haben, wenn wir konsequent das Wort vom Kreuz nicht nur glauben, sondern ausleben. Und einen kleinen Eindruck davon bekommen wir in Vers 3, wo Paulus schreibt, ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Mehr davon können wir sehen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wie Paulus verfolgt und geschlagen und misshandelt wurde. Aber was wir daran sehen, ist mein letzter Punkt. Und er lautet, das Wort vom Kreuz wird in Schwachheit stark. Viele Male zuvor wurde Paulus für seine Verkündigung verfolgt und misshandelt, wie viele Teile der weltweiten Christengemeinschaft. Und nächste Woche gedenken wir in unserem Gottesdienst an verfolgte Christen speziell. Aber Paulus ist kein Masochist, der sucht sich das Leid nicht. Vielmehr versteht er, dass das Wort vom Kreuz kräftig wird, dass es die weltweite Gemeinde aufbaut, wenn er in Schwachheit und in Furcht und Zittern vor die Menschen und in die Welt tritt. Denn Paulus weiß, und er drückt es in Vers 5 aus, worauf Glaube gebaut werden muss. Nicht auf Menschenweisheit und nicht auf menschliche Stärke, irgendetwas, was Menschen sind, denn das kann nicht bestehen. Diesen Punkt werden wir übrigens in den nächsten Wochen noch ein paar Mal wieder erkennen, was es denn bedeutet für die Gemeinde und für Paulus in Schwachheit zu leben. Der zweite Korintherbrief ist noch viel voller davon. Und wir sehen daran, dass Paulus damit eben auch ein verbindliches Vorbild gibt, und zwar für ein christliches Leben, das sich der Schwachheit, der eigenen Schwachheit rühmt, damit wir uns der Stärke Gottes in diesem Wort am Kreuz rühmen können. Heute ist Reformationssonntag und als Martin Luther 1518 die Heidelberger Disputation führte, da bezog er sich auf diese Stelle im ersten Korintherbrief und er forderte die Kirche auf, sich von einer Theologie der Herrlichkeit, man könnte auch sagen einer Theologie des Selbstlobs, abzuwenden. Luther erkannte, dass Kirche sich fälschlicherweise auf die Dinge gründen kann, die Gott durch das Wort vom Kreuz zunichte macht. Luther sah den immensen Schaden, der entsteht, wenn christliche Gemeinden und ganze kirchliche Institutionen sich abwenden vom gekreuzigten Christus und seiner Verkündigung als der einzig rettenden Gotteskraft und Menschen mit anderen Dingen beeindrucken wollen. Und deshalb rief er die Kirche auf, dass sie sich nicht beeindruckenden Reden, beeindruckenden Gewändern, beeindruckenden Gebäuden und überhaupt kirchlichem Pomp hingeben, damit Menschen darüber staunen. Denn die apostolische Kirche soll wie ihr Apostel Paulus bewusst in Schwachheit auftreten und in Schwachheit sich auf die eine Verkündigung konzentrieren, in der Gottes Kraft wirksam wird, dem Wort vom Kreuz, der törichten Botschaft vom gekreuzigten Weltenherrscher Jesus Christus, dem vor Gott, dem Vater, aller Ruhm und alle Ehre zusteht. Auch für uns als Leipzig English Church gilt, als apostolische Gemeinde, wollen wir Schwachheit dankbar annehmen. Und wir wollen das Wort vom Kreuz als Kraft Gottes und als Lebensprinzip im Zentrum unserer Verkündigung und unseres Lebens erkennen und annehmen. Nichts sonst kann er retten, nichts sonst wird eine Gemeinde nachhaltig und gesund aufbauen. Auch nicht beeindruckende Musik oder sonst irgendetwas, was wir cool und toll finden, denn das ist menschliche Weisheit und nicht die Schwachheit, die Paulus vorgelebt hat. Was das konkret bedeutet, das sagt Paulus hier nicht. Und ich will euch deshalb ermutigen, dass ihr ganz bewusst vielleicht beim Abendessen darüber nachdenkt und darüber miteinander redet, wie wir das Wort vom Kreuz vielleicht stärker reflektieren können. Und wenn wir nun gleich zum Abendmahl kommen, dann wollen wir uns daran erinnern, dass das Wort vom Kreuz im Abendmahl sichtbar wird. Und wenn du das Wort vom Kreuz glaubst, dann bist du herzlich eingeladen, daran teilzunehmen und dich von ihm stärken zu lassen, zu einem gelungenen Leben im Glauben an Jesus Christus. In ihm sind wir berufen und erwählt, also lasst uns auf ihn stolz sein und ihn nicht aus unseren Gesprächen verbannen, auch mit Nichtchristen. Lasst uns ihn mit Furcht und Zittern bekennen. Ihn wollen wir preisen, ihm die Ehre geben in unserem ganzen Leben. So wie geschrieben steht hier, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn Jesus Christus. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich für die Kraft und die Weisheit, die du uns durch das Wort vom Kreuz verkündigt hast. Wir preisen dich für die Kraft, mit der du uns berufen und erwählt und gerettet hast. Wir bekennen vor dir, dass wir nichts sind. Und wir bekennen vor dir, dass wir uns oft nicht dessen rühmen, was Christus getan hat und wer er ist, sondern dessen, was wir sind. Und dessen, was du uns geschenkt hast. Bitte vergib uns dafür. Und bitte nimm uns diesen Stolz, damit auch wir unsere Schwachheit dankbar annehmen und auch in Furcht und Zittern in dieser Welt Jesus bekennen. Gerade dort, wo wir es aus Furcht davor, dass wir abgelehnt werden, dass Menschen sich über uns lustig machen, nicht tun. All das kannst nur du in uns bewirken. Nur du kannst diese Kraft in uns freisetzen. Und deshalb bitten wir dich darum. Und wir bitten dich, dass unser ganzes Leben in Anbetung von Jesus Christus überläuft. Wir bitten dich für die, die im Moment aus unserer menschlichen Perspektive verloren gehen, die dieses Wort als Torheit erkennen. Und wir bitten dich für sie. Lass du das Wort vom Kreuz in ihnen kräftig werden. Schenk du ihnen neues Leben, damit auch sie zu der Schar und der Gemeinschaft um Jesus Christus hinzugezählt werden, die sich seines Namens rühmt und ihm Lob und Ehre gibt. In seinem Namen beten wir. Amen.